Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael. Und wir sprechen diese Woche über die Gründung eines Staates. Vor 75 Jahren erklärte Israel seine Unabhängigkeit. Michael, wenn du an Israel denkst, was fällt dir da ein? Also warum ist das so ein bedeutendes Ereignis, nicht nur für Deutschland, sondern eigentlich für die ganze Welt, dass vor 75 Jahren Israel als Staat gegründet wurde?
Ja, also ich glaube, das hängt ja auch sehr, sehr eng mit der deutschen Geschichte zusammen, dass wir da eine besondere Verantwortung Israel gegenüber haben. Nach dem Holocaust ist ja, glaube ich, unbestritten. Was mir halt immer wieder einfällt, ist, dass Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Und diesen Fakt sollten wir immer wieder nach außen tragen und natürlich auch diesen Staat dann als Demokratie unterstützen.
Absolut richtig. Eine Demokratie, eine ja streitbare Demokratie auch. Es gibt immer wieder große Kritik auch an den, was Israel als Staat macht. Aber die Existenz, die sollte man niemals in Frage stellen. Und ich finde es insbesondere sehr, sehr spannend, wenn man im Moment auf Israel guckt. Es gibt ja viele Proteste gegen die geplante Justizreform. Also man sieht auch die Demokratie dort, der Staat, der ist lebendig, der lebt und deswegen nicht nur wegen unserer historischen Verantwortung feiern wir 75 Jahre Israel. Und wir von der Unionsstiftung haben dieses Ereignis auch zum Anlass genommen, ja, nochmal in einem Vortrag genau auf das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel zu schauen. Wir haben Professor Dr. Michael Wolfsohn eingeladen, der ja auch hier im Saarland mal an der Universität war und gelehrt hat und ja einer der Kenner israelischer, jüdischer Geschichte ist. Und Michael, du hast ihn zum Interview eingeladen. Was sind denn so die zentralen Fragen, die du an ihn gestellt hast?
Ja, also natürlich geht es um die deutsch-israelischen Beziehungen, die ja nach dem Zweiten Weltkrieg sehr belastet waren durch den Holocaust. Also es ist ja eigentlich ein Wunder, dass die überhaupt zustande gekommen sind. Mhm. Das ist natürlich ein zentrales Element und natürlich auch das Thema die Demokratie in Israel und der Platz Israels in dieser Welt.
Ja, interessant finde ich ja auch, dass Deutschland mittlerweile einer der wichtigsten Wirtschaftspartner Israels ist. Also das Verhältnis, ja, du hast es angesprochen, von Anfang an sehr schwierig, sehr belastet, aber mittlerweile ja wirklich auch sehr gut und Deutschland ist aus israelischer Sicht ein sehr geschätzter Partner in der Welt. Das ganze Interview zwischen dir und Professor Dr. Michael Wolfsohn, das hört ihr jetzt in voller Länge. Viel Spaß.
Heute zu Gast bei mir im Podcast Professor Dr. Michael Wolfsohn. Herzlich willkommen.
Danke sehr. Bin gerne im Saarland, habe hier 6 Jahre gelebt und an der Uni habilitiert.
Ja, vielleicht können Sie uns noch darüber hinaus etwas über sich erzählen.
Na, ich bin ja nicht so wichtig. Wir wollen über das Thema reden. Also ich war, wie gesagt, gerne Saarländer, bin in Israel geboren, in West-Berlin groß geworden, 3 Jahre im israelischen Militär gedient, weil ich die israelische Staatsbürgerschaft auch damals hatte und lebe seitdem wir das Saarland verlassen hatten, oh Schande, also seit 1982 in München, wo ich an der Bundeswehr-Universität Geschichte gelehrt habe, bis 2012 und jetzt bin ich Pensionär und ich hoffe doch relativ aktiv.
Israel wurde ja vor 75 Jahren, 1948, gegründet, die Bundesrepublik ein Jahr später, 1949. Und die deutsch-israelischen Beziehungen, die waren ja sehr belastet. Also es gab ja den Zweiten Weltkrieg mit dem schrecklichen Massenmord an den Jüdinnen und Juden in Europa, in Deutschland. Und vielleicht können Sie uns kurz skizzieren, wie kam es denn überhaupt dazu, dass diplomatische Beziehungen zwischen beiden Ländern aufgenommen wurden?
Nun, die diplomatischen Beziehungen wurden ja erst 1965 aufgenommen, weil auf beiden Seiten große Ängstlichkeiten, Distanzen, Gespanntheiten bestanden. Natürlich die Befangenheiten von jüdisch-israelischer Sicht noch größer, aber der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer, der eigentliche Gründungsvater der Bundesrepublik Deutschland, darf man ja sagen, auch wenn man in der Unionsstiftung ist, aber unabhängig davon, kurzum, Konrad Adenauer war schon in der Weimarer Republik ein deutscher Politiker, der zur jüdischen Welt ein sehr aufgeklärtes Verhältnis hatte. Was die wenigsten wissen, er war in den 20er Jahren Mitglied dessen, was man heute nennt, christlich-jüdische Vereinigung, und stand auch als Außenstehender natürlich dem Zionismus nahe. Also Konrad Adenauer war unbelastet, natürlich auch im Dritten Reich unbelastet, und hat dann sehr früh, noch nicht in seiner Regierungserklärung 1949, aber kurz danach, weil ihn der Oppositionsführer Kurt Schumacher daran erinnerte und er auch aus jüdischen Kreisen daran erinnert wurde, dass es eine Verpflichtung Israel und den Juden gegenüber gäbe. Und dann rollte das eigentlich ziemlich schnell an, ab 1951 hinter den Kulissen deutsch-israelische Verhandlungen. Dann ab 1952, März 1952 offiziell, das war in Deutschland nicht sehr beliebt, auch nicht in der Union, vor allem nicht in der CSU, aber auch in der CDU. Und da haben Adenauer und Blankenhorn vor allem und einige wenige andere, Franz Böhm, die Fraktion auf Vordermann gebracht, muss man sagen, mit Hilfe auch der Sozialdemokraten. Und in Israel waren die Widerstände enorm. Es schien faktisch ein Bürgerkrieg bevorzustehen, weil viele gesagt haben, mit den Mördern verhandelt man nicht. Erstens, und zweitens, man versilbert nicht das Geld der Opfer. Und daraufhin hat der damalige israelische Ministerpräsident und Gründervater gesagt, wir versilbern nicht das Geld, sondern es ist unsere Verpflichtung als Überlebende, das Überleben der Überlebenden zu sichern. Und dafür brauchen wir Geld. Es gibt kein anderes dieses Geld, und wir haben die Berechtigung, von Deutschland dieses Geld zu erwarten, denn Deutschland hat viel größere Summen den Juden Europas geraubt, und das Überleben unseres neuen jüdischen Staates hängt davon ab, dass wir Hilfe von außen bekommen. Und so kam es 1952 im September zum Luxemburger Abkommen über die Wiedergutmachung.
Also schwieriger Beginn, verständlicherweise. Jetzt von 52 bis 65, also gab es da irgendwelche Annäherungen auf, sagen wir mal, gesellschaftspolitischer Ebene, also dass es Austausche gab, oder war das wirklich so belastet, dass man in Israel zum Beispiel gesagt hat, wir wollen mit dem Land eigentlich gar nichts zu tun haben?
Also in Israel hat sich das schon relativ schnell entspannt, weil man merkte, dass auf die Bundesrepublik und vor allem auf Adenauer Verlass gewesen ist, ganz konkret. Adenauer zögerte zwar durch massiven Druck des Auswärtigen Amtes, muss man sagen, und der deutschen Wirtschaft, die immer auf den arabischen Markt guckte und fürchtete, dass die Normalisierung von Beziehungen zu Israel der deutschen Wirtschaft schaden würde, also schlicht und ergreifend Opportunismus. Aber 1956, aus Gründen, die ich jetzt hier nicht nenne, weil es zu weit führen würde, hat die amerikanische Administration von Eisenhower und Dulles von Adenauer verlangt, dass er die Wiedergutmachungszahlungen einfrieren sollte, solange Israel ägyptisches Gebiet, welches Israel in der militärischen Auseinandersetzung im Herbst 1956 besetzt hatte, nicht räumte. Also massiver Druck der USA. Adenauer war mit Eisenhower, dem Präsidenten, befreundet, ebenso wie mit Außenminister Dulles. Und Adenauer hat dann am 20. Februar 1957 öffentlich, klipp und klar gesagt, kommt nicht in Frage. Die Wiedergutmachung an Juden und Israel ist für Deutschland moralische Verpflichtung, auch wenn wir unsere guten, nein, besten amerikanischen Freunde hier vergrätzen. Das war eine staatsmännische Leistung, die in Israel auch registriert worden ist. Und dann bahnten sich sehr schnell unter Regie von Adenauer billigend und aktiv vor allem Franz Josef Strauß die Militärbeziehungen zwischen der Bundesrepublik und Israel aus, seit 1957.
Und Sie haben es ja angesprochen, also Konrad Adenauer und Ben-Gurion, waren die befreundet?
Sie wurden Freunde. Sie trafen sich erstmals im März 1960 in New York City im Waldorf Astoria Hotel. Da gibt es historische Fotos von diesem Treffen und die beiden mochten sich von Anfang an. Das waren zwei ganz große Politiker, Staatsmänner mit allen politischen Wassern gewaschen, aber eben wechselseitig einander vertrauend, und das war dann wirklich der große Anschub. Adenauer wollte die diplomatischen Beziehungen aufnehmen, aber wie gesagt, der Druck des Auswärtigen Amtes, der deutschen Wirtschaft war enorm, und daher kam es erst 1965 zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Bis dahin hat aber Deutschland hinter den Kulissen Israel Waffen geliefert, die damals lebenswichtig für Israel waren. Heute ist es ja umgekehrt. Die Bundesrepublik Deutschland kauft in Israel für die Bundesrepublik lebenswichtige Waffen. Ich nenne konkret Drohnen, ich nenne konkret das Raketenabwehrsystem Arrow 3 und. Also heute ist die militärische Abhängigkeit zwischen Maus und Elefant genau umgekehrt. Der Elefant Deutschland ist von der Maus Israel, zumindest einstweilen militärisch abhängig.
Ja, auch interessanter Aspekt. Aber kommen wir nochmal zurück auf die 60er Jahre. Also dann hat man auf der einen Seite Deutschland. Ich meine, Israel wird ja die Vorbehalte auch mitbekommen haben, dass man sagt, okay, es gibt da wichtige Handelspartner im arabischen Raum und die wollen wir jetzt nicht verstimmen, indem wir halt diplomatische Beziehungen aufnehmen. Also wie kam denn dieser Aspekt überhaupt an? Also hat man da in Israel eine große Enttäuschung verspürt, dass das nicht schneller ging? Oder hat man gesagt, okay, wir sind eigentlich ganz froh, dass das jetzt noch sich ein bisschen hinzieht aufgrund der schwierigen Geschichte?
Nein, froh nicht, weil man merkte, dass die Bundesrepublik ein zuverlässiger Partner war und blieb. Also Adenauer musste ja bekanntlich 1963 im Herbst zurücktreten. Sein Nachfolger war Ludwig Erhard, der auch die pro-israelische Politik fortsetzte. Und unter ihm kam es dann zur Aufnahme der diplomatischen Beziehungen. Die entscheidende Persönlichkeit, die Erhard dazu brachte, in einer diplomatischen Krise, die jetzt zu schildern zu weit führen würde, war Rainer Barzel, der ja auch zeitweilig Vorsitzender der CDU gewesen ist und 1972 der große Gegenspieler von Willy Brandt, aber bei der Novemberwahl 1972 unterlag. Aber Barzel war dabei die Schlüsselfigur.
Und dann haben sich ja die Beziehungen entwickelt seit 1965. Vielleicht können wir das noch so ein bisschen skizzieren. Es gab ja auch für Israel große Herausforderungen. Also man war in mehrere Kriege verwickelt. Die Existenz des Landes stand natürlich auf dem Spiel. Also wie haben sich dann die Beziehungen in den nächsten Jahren entwickelt?
Gut, ganz konkret, die diplomatischen Beziehungen waren, sagen wir mal, suboptimal oder heuchlerisch. Das kann man also ganz klar festmachen an Folgendem. Im Juni 1967 brach der Nahostkrieg aus, der Sechstagekrieg, den Israel in Blitzeseile gewonnen hat. Das war aber vorher nicht erkennbar. Das wusste man nicht, dass es dazu kommen konnte. Und jedermann fürchtete eigentlich um die Existenz des Staates. Und wenige Tage vor Beginn des Krieges stellte sich der damalige Bundesaußenminister Willy Brandt ans Podium des Bundestages und sagte, dass man politisch neutral sei in diesem Konflikt. Mit Ach und Krach wurden Gasmasken geliefert. Der CDU-Außenminister Gerhard Schröder war dagegen, aber dann sagte Willy Brandt, ja, wir sind politisch neutral, aber es gäbe keine Neutralität des Herzens. Der Berliner sagt dazu, dafür kann ich mir nichts kaufen. Also mit anderen Worten, hier hat Deutschland ganz klar gekniffen in einer ganz kritischen Situation. Noch viel kritischer wurde es 1973 während des Yom Kippur-Krieges im Oktober 1973. Da stand Israel tatsächlich kurz vor der Vernichtung durch Ägypten und Syrien. Israel brauchte dringend Waffennachschub. Die Amerikaner waren bereit, diesen Waffennachschub zu liefern, wollten das Nächstliegende im geografischen und politischen Sinne tun, nämlich amerikanisches Material, welches in der Bundesrepublik Deutschland stationiert war, nach Israel zu transportieren. Da reagierte die Regierung Brandt-Scheel, SPD-FDP-Koalition, und sagte, kommt nicht in Frage. Und da ging es um Sein oder Nichtsein für Israel. Vorher sollte man erwähnen, im September 1972 das Olympia-Massaker, wo sich die Bundesrepublik auch nicht besonders mit Ruhm bekleckert hat. Und 4 Wochen nach diesem Massaker durch palästinensische Terroristen einen Austausch Geiseln gegen die überlebenden 3 palästinensischen Terroristen mitgemacht hat. Alle Indizien sprechen dafür, dass es eine geheime Absprache hinter den Kulissen gab zwischen der Bundesregierung und den Palästinensern. Das wird jetzt historisch aufgearbeitet. Ich habe da auch darüber gearbeitet, habe mich um diese Kommission nicht beworben. Aber was ich an Materialien gefunden habe, spricht eine ziemlich eindeutige Sprache, dass hier sehr unanständig von der Bundesregierung gehandelt worden ist, zynisch und unmoralisch.
Und wir waren jetzt mit der Stiftung tatsächlich in Israel gewesen vor ein paar Wochen mit einer jungen Delegation, und heute hat man den Eindruck, also Deutschland ist sehr beliebt bei den jungen Menschen in Israel, Israel natürlich auch bei den jungen Menschen in Deutschland, also wirklich ein tolles Land. Wie würden Sie das denn heute einschätzen? Also hat sich das ein Stück weit normalisiert oder hat man immer noch Vorbehalte gegenüber Israel oder gegenüber Deutschland? Also wie schätzen Sie das persönlich ein?
Meine persönliche Einschätzung beruht auf sozialwissenschaftlicher Analyse. Was Sie an Erlebnissen mitgebracht haben, ist absolut richtig, aber es ist nicht repräsentativ. Es ist repräsentativ für das Bild, das Sie gezeichnet haben, in Bezug auf die Einstellung der Israelis Deutschland gegenüber. Deutschland ist heute in Israel ein hochbeliebter Staat. Es besuchen sogar in absoluten Zahlen inzwischen mehr Israelis Deutschland als Deutsche Israel. Ich habe mir sagen lassen, dass es ein paar Deutsche mehr gibt als Israelis. Nur ein Gerücht natürlich, ja. Jedenfalls ist Israel seit ganz genau 1981, bei allen Umfragen, also hier geht es um die Repräsentativität, bis zur unmittelbaren Gegenwart einer der unbeliebtesten Staaten weltweit in den Augen der deutschen Öffentlichkeit. Das heißt nicht, dass es nicht verschiedene Milieus oder neudeutsch gesagt Blasen gibt, die pro-israelisch sind. Ich nehme an, die Union-Stiftung zählt eher zu dieser pro-israelischen Blase, aber das allgemeine Bild ist eben ganz anders. Und wenn man auch mit der politischen Klasse spricht und die Dokumente auswertet, seit Jahrzehnten, nicht nur vom Auswärtigen Amt, dann merkt man eine ganz gehörige Distanz Israel gegenüber. Und das, was gesagt wird, nach außen gesagt wird, ist oft nichts anderes als Heuchelei. Israel ist ein schwieriger Staat, das ist richtig. Und warum ist das so? Das kann man auch relativ leicht erklären. Und dann sind wir eben nicht mehr bei diesen so unerfreulichen Vokabeln wie Heuchelei und so weiter. Sehen Sie, die jüdische Geschichte 3000 Jahre ist ganz anders verlaufen als die deutsche. Die deutsche ist im 20. Jahrhundert, dazu muss ich nicht sehr viel sagen, entsetzlich gelaufen bis zum Jahre 1945. Daraus haben die meisten Deutschen die Lehre gezogen, nie wieder Täter. Und die Juden nach 3000 Jahren Geschichte und erst recht nach dem Holocaust, also dem 6-millionenfachen Mord an Juden, die Schlussfolgerung gezogen, nie wieder Opfer. Daraus folgt, dass die deutsche Öffentlichkeit in ihrer großen Mehrheit zur Gewalt als legitimes, also als berechtigtes Mittel der Politik ein total negatives Verhältnis hat. Und die Israelis und die jüdische Welt ein positives, weil ohne Gewalt 3000 Jahre lang Juden Verfügungsmasse gewesen sind. Sie waren Objekt ihrer Geschichte und ihrer Geschicke und nicht Subjekt, also fremdbestimmt und nicht selbstbestimmt. Und das ist der entscheidende Grund, dass es zwischen Deutschland und Israel sozusagen in der Chemie momentan so schwierig ist. Und ich sehe auch nicht, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird, denn aufgrund der Nahostsituation, auch der innenpolitischen Entwicklung in Israel, verhärtet sich diese Sicht auch aufgrund der Dauer des Konfliktes, der Weigerung der Palästinenser, bis vor einigen Jahren vorhandene israelische Kompromissvorschläge anzunehmen. Ich sage bis vor einiger Zeit, momentan gibt es keine, das ist bekannt. Aber dass es keine gibt, hat eben die Vorgeschichte, dass es immer wieder ein Nein zu den Kompromissvorschlägen gegeben hat. Und das hat zu einer unbestreitbaren Verhärtung der israelischen Gesellschaft geführt.
Ja, also auf jeden Fall eine schwierige Lage. Also ich glaube, schwarz und weiß gibt es in diesem Fall nicht, sondern es ist auch ganz, ganz viel Grau dazwischen. Und das finde ich auch immer wieder schade, dass Israel so kritisch gesehen wird, weil für mich gibt es ein Argument, das ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Und da wir ja auch eine Demokratie sind und Freiheit und Demokratie leben, auch als Stiftung, muss man natürlich die einzige Demokratie auch unterstützen im Nahen Osten. Ohne natürlich, dass man die Probleme, die es gibt, sollte man natürlich auch diskutieren. Und das machen wir ja auch sehr, sehr gerne. Und ich würde noch gern auf zwei Bücher zu sprechen kommen, die ich hier liegen habe. Und zwar, das eine trägt den Titel von Ihnen geschrieben, Eine andere jüdische Weltgeschichte. Was können wir uns darunter vorstellen?
Na gut, es ist eine andere jüdische Weltgeschichte. Und zwar deshalb anders, weil ich im Gegensatz zu den meisten anderen jüdischen Weltgeschichten, die es gibt, auch den älteren, tatsächlich heiße Eisen anfasse. Also zum Beispiel das Verhältnis der islamischen Welt zu den Juden. Da wird also sehr viel Zuckerwasser über die Wirklichkeit gegossen. Es wird immer behauptet, dass erst der zionistisch-islamisch-arabisch-palästinensische Konflikt zu der Polarisierung geführt habe zwischen Juden und Israel auf der einen Seite und der islamischen Welt auf der anderen Seite. Das ist völlig falsch. Erstens ist es theologisch falsch, weil der Islam als neue Religion sich abgegrenzt hat, nicht nur vom Christentum, sondern natürlich auch vom Judentum. Abgrenzen musste, alles was neu ist, grenzt sich ab vom Alten, aber auch mit Militanz, unübersehbar. Und dann zeige ich eben anhand der Darstellung, dass es den Juden in der islamischen Welt eben auch alles andere als gut gegangen ist, über die gesamte Geschichte hinweg und nicht erst seitdem der Zionismus aufkommt. Zweitens gehe ich der Frage nach, die jüdische Gemeinschaft bezeichnet sich als Volk, ein Begriff, der in der deutschen Geschichtsschreibung eigentlich nicht vorkommen darf. Aber man muss auch die Begriffe, die Untersuchungsobjekte selber anwenden, auf sich selbst ernst nehmen und dann natürlich erst recht, ist es in Deutschland nicht genehm, den biologischen Faktor da aufzugreifen, aber medizingenetische Untersuchungen seit ungefähr 100 Jahren zeigen, dass es sehr wohl genetische Gemeinsamkeiten innerhalb der jüdischen Gemeinschaft gibt, sehr stark. Und diese genetischen Gemeinschaften innerjüdisch stärker sind als mit Fremdgruppen, aber viel näher diese Gemeinschaft, die genetische, zu den nahöstlichen Nachbarn, also zu Arabern beispielsweise. Und das sind Aspekte, die in einer herkömmlichen Geschichtsschreibung bislang überhaupt nicht aufgegriffen worden sind. Dann greife ich auch jüdische Theologie ganz anders auf. Immer wird also beschrieben, ja, also das ist koscher und Punkt, so ist es. Aber dann ergibt die neue Archäologie, dass so koscher die Juden auch in der biblischen Zeit gar nicht gelebt haben. Und wenn man zum Beispiel in jüdischen Siedlungen 2000, 2500 Jahre alt Schweineknochen findet, dann hat das mit Koscher wenig zu tun. Da muss man fragen, warum? Oder die Beschneidung, die sozusagen als urjüdisch gilt. Das muss man zeigen, das war nicht immer so. Und warum war es nicht immer so? Und warum ist es so? Oder das Tragen einer Kippa als typisch jüdisch. Nein, das war eben ein Ergebnis von historischen Entwicklungen. Oder wer ist Jude? Antwort religionsgesetzlich. wer als Kind einer jüdischen Mutter geboren ist. Ja, warum ist das so geworden? Also all diese Punkte, die einfach voraussetzungslos präsentiert werden, die stelle ich in den historischen Zusammenhang. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge anderer Punkte. Also ich versuche, die Fenster zu öffnen und den Mief des Ignorierens und des Beschönigens zu beseitigen, ohne aber eben jetzt, um es mal umgangssprachlich zu sagen, besonders kritisch wäre, ja kritisch schon im Sinne von wissenschaftlich analytisch, aber ich sage nicht, das ist schlecht, ganz im Gegenteil, ich versuche zu zeigen, das ist meine Aufgabe als Historiker, wie es geworden ist und warum und wann. Und viele scheuen sich davor, jüdische Geschichte ist ein, sagen wir mal, karrierebezogen, nicht ganz unschlüpfriges Terrain, aber ich habe da die Gnade meiner Geburt, wenn Sie so wollen.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und wir haben auch noch ein zweites Buch, Ewige Schuld, 75 Jahre deutsch-israelische Beziehungen. Das ist wahrscheinlich das Thema, ein bisschen ausführlicher, das wir jetzt gerade besprochen haben, oder?
Ja, richtig, aber auch ohne Legenden und die Tatsachen benennend und nicht phrasendreschend, was ja sozusagen zum deutsch-jüdischen, deutsch-israelischen Ritual gehört. Diese Phrasen kann man schon nicht mehr hören, das hat mit Schlussstrich nun wahrlich nichts zu tun, aber es gibt in der Öffentlichkeit, auch das ist empirisch an Umfragen nachweisbar, ein großes Unbehagen an der versteinten Form der Erinnerung, der Beziehungen und dann auch völlig falsche Thesen. Also eine zum Beispiel, dass Israels Gründung eine Reaktion auf den Holocaust gewesen wäre. Das ist schlicht und ergreifend Unsinn. Oder dass die Gründung Israels ein Produkt des westlichen Kolonialismus gewesen wäre. Auch das ist Unsinn. Israel ist Ergebnis eines antikolonialistischen Kampfes gewesen. Aber all das spielt in der auch bundesdeutschen Debatte eine große Rolle. Ich erinnere an die Dokumente. Ich erinnere an die Auseinandersetzung um Achille Membe und so weiter und so fort. Stichwort Postkolonialismus. Was da für ein Unsinn verbreitet wird, auch von Kollegen, die akademische Vornamen haben, wie Professor Doktor. Aber auch da kann man einfach nur wiederholen, nicht jeder Professor ist ein Wissenschaftler.
Ja, und wir verlosen beide Bücher mit einer Widmung natürlich von Ihnen und wir verlinken nochmal alles unter den Shownotes, also macht gerne mit beim Verlosen und sichert euch eines der beiden spannenden Bücher. Ich sage nochmal recht herzlichen Dank, schön, dass Sie bei uns zu Gast waren und wir hören uns bald wieder. Bis dann, ciao.
Ciao, wiederhören, danke.
Professor Dr. Michael Wolfson im Gespräch mit Michael zu 75 Jahre Gründung des Staates Israels und die israelisch-deutschen Beziehungen in der Geschichte und wie sie heute sind. Und die Veranstaltung, die wir am 8. Mai hier im Haus der Unionsstiftung hatten, die könnt ihr euch nochmal anschauen. Michael, wo gibt es denn die Veranstaltung, den Vortrag von Professor Wolfson nochmal anzusehen?
Ja, schaut einfach auf unseren YouTube-Kanal. Wir verlinken das Ganze natürlich nochmal in den Shownotes und dort findet ihr die Veranstaltung mit Professor Wolfson, aber auch viele andere spannende Videos. Wir haben ja auch zwei Talk-Formate, unseren Kulturtalk, Lenas Theke. Also schaut gerne mal bei uns auf YouTube vorbei.
Genau, einfach Unionsstiftung suchen in YouTube oder auf unserer Homepage findet ihr auch alle Links dazu und in den Shownotes zu dieser Folge. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Ciao.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.